Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt werden.
Die Kunst des Sehens. Ja, da schau her. Von Thomas Grasberger.
Schönes erkennen und nie alt werden? Na, mal schauen, ob Franz Kafka recht hatte. Er selber ist ja nicht besonders alt geworden, gerade mal 41. Aber vielleicht hat's der große deutschsprachige Schriftsteller aus Prag ja ganz anders gemeint. Wer sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, der altert nicht. Ehrlich gesagt, momentan schaut's da eher schlecht aus. Der Himmel an diesem regnerischen Samstagnachmittag ist eintönig grau. Weit und breit nichts Schönes in Sicht. Dabei lechzen meine Augen so sehr nach Abwechslung. Wollen nach einer langen Arbeitswoche endlich mal was anderes sehen. Keinen Computerbildschirm mehr, keinen Fernseher, kein Handy-Display. Einfach nur den Blick schweifen lassen und schauen. Am liebsten würde ich ja für ein paar Stunden auswandern. In ein Ölgemälde von Karl Rottmann zum Beispiel. Abtauchen in die archaischen Welten Griechenlands. Langsam versinken in einer einsamen Flusslandschaft mit Kirchenruine. Oder einfach nur die Augen flanieren lassen durch einen licht- und farbtrunkenen Impressionistengarten. Ich bin nicht allein mit meiner Sehnsucht nach einem Kurzurlaub für die Sinne. Vor dem Eingang des Utopia, der ehemaligen Reithalle in München-Schwabing, da wartet ein Dutzend Leute auf Einlass, um die Kunst des Sehens neu zu entdecken. In diesem hippen Happening Place steht nämlich ein, Zitat, einzigartiges, immersives Ausstellungserlebnis auf dem Programm. Modernste Technik, aufwendige Installationen, rauschende Farben, Musik und Düfte. So verspricht's zumindest die Werbung für Monets Garten. Ja, dann schauen wir heute mal. Gerade kommt ein junges Paar aus dem Dunkel der Halle. Die beiden sind sichtlich beeindruckt von der Welt des französischen Malers Claude Monet.
Und wie war's?
Mega.
Super. Hat sich euer Sehen verändert jetzt?
Ja, weil das was Einmaliges ist. Dreidimensional, interaktiv, Information, die Musik war hervorragend. Sehr entspannt gleichzeitig mit diesen Liegesesseln. Also einmalig schön.
Ich kann nur zustimmen.
Also nichts wie rein in die alte Reitschule. Claude Monet selber hat ja am liebsten im Freien gearbeitet. Monets Garten aber ist ein farbenfroh inszeniertes Indoor-Event. Sattsam ausgestattet mit Leuchten, Lampen, Beamern und Lautsprechern. Vorbei an der Kulisse eines typisch französischen Hauses gehe ich über eine kleine Brücke hinein in das Strahlen einer virtuellen sommerlichen Landschaft. Monets Garten ist ein Meer aus Licht und Ton und Farbe.
Also es ist schon besonders, hat man nicht immer. Und insofern ist es schon überraschend und schön. Ja, berührt. Es gibt viel mehr Ästhetik. Also man könnte eigentlich viel mehr sehen, wenn man nur wollte. Wir lassen uns oft nur zu wenig Zeit. Ne? Und das haut so richtig rein. Die Fülle hat mich auch hier jetzt erstmal erschreckt, muss ich sagen. Das ist schon hier sehr bunt. Es ist schon sehr viel. Es ist mir schon fast ein bisschen too much. Aber es ist okay. Es ist okay. Zu dem grauen Regentag draußen passt gut heute.
Auch im Alltag werden wir von zahlreichen Reizen überflutet. Viele sind visueller Natur. Wir sehen andere Menschen, ihre Gesichter, ihre Kleidung. Wir sehen Häuser und Schaufenster, Autos und Trambahnen. Aus all diesen Eindrücken filtern wir relevante Informationen heraus, um zu reagieren und uns orientieren zu können. Welcher Sinn würde uns wohl am meisten fehlen, wenn wir ihn nicht mehr hätten? Der Wissenschaftler Fabian Hutmacher vom Lehrstuhl für Kommunikationspsychologie und neue Medien an der Universität Würzburg hat sich mit dieser Frage genauer beschäftigt.
Ja, die meisten Menschen werden wahrscheinlich sagen, dass der Sehsinn ihr wichtigster Sinn ist. Wahrscheinlich irgendwas zwischen 2/3 und 3/4 der Befragten. So war das zumindest in der Untersuchung, die wir durchgeführt haben. Und dann gibt es natürlich immer noch ein paar andere Kandidatinnen und Kandidaten, die sich dann für einen anderen Sinn entscheiden. Aber im Großen und Ganzen halten Menschen den Sehsinn für ihren wichtigsten Sinn.
Diese Präferenz fürs Sehen zeigt sich auch in der Wissenschaft. 3 von 4 Forschungspublikationen zum Thema Wahrnehmung beschäftigen sich mit dem visuellen Sinn. Aber warum ist das so? Und ist es wirklich schlimmer, blind zu sein, als irgendeinen anderen seiner Sinne zu verlieren? Fabian Hutmacher nennt das Beispiel von Ian Waterman, einem jungen Mann, der nach einer Virusinfektion seinen Tastsinn vollständig verloren hat. Anfangs konnte Ian sich nicht mehr koordiniert bewegen, weil er nicht spürte, wo sich seine einzelnen Körperteile befanden. Beim Liegen etwa spürte er die Matratze unter sich nicht und hatte daher das Gefühl, im Raum zu schweben.
Und er hat dann über Monate hinweg gelernt, wieder zu sitzen, zu stehen und zu laufen. Und zwar, indem er die Position seiner Körperteile visuell kontrolliert hat. Also geschaut hat, okay, wo steht jetzt gerade mein Arm und wie muss ich den bewegen und so weiter. Und es gibt auch so Berichte aus den Frühphasen, dass er, wenn er die Augen geschlossen hat, er praktisch in sich zusammengesackt ist, weil er ja nach wie vor nichts gespürt hat und die visuelle Kontrolle dann weggefallen ist.
Für Ian Waterman, den jungen Mann, der seinen Körper nicht mehr spürte, bekam die Kunst des Sehens eine grundlegende Bedeutung. Buchstäblich lebenshaltend und lebenserhaltend. In unserer westlichen Kultur hat das Sehen eine herausragende Bedeutung bekommen. Spätestens seit unser Wissen nicht mehr vor allem mündlich weitergegeben wird, sondern in Schriftform.
Und viele der medialen Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesehen haben, also von Film, Foto, Fernsehen, Kino bis dann hin zu Computern und Smartphones, sind eben Entwicklungen, die sich vor allem im visuellen Bereich abspielen und vor allem den visuellen Bereich ansprechen.
Wir haben eine ausufernde Kultur des Sehens und noch mehr Sehens und Übersehens entwickelt. Aber das ist kein Naturgesetz. Für Kleinkinder zum Beispiel ist das Tasten viel wichtiger als Sehen. Sehen ist also nicht automatisch der menschliche Leitsinn. Wir mussten es im Laufe der Geschichte immer wieder neu lernen. Zum Beispiel im 19. Jahrhundert, als das Eisenbahnfahren unsere Wahrnehmung von Raum und Zeit radikal veränderte.
Am Anfang ist den Leuten immer schwindelig geworden, weil die erst lernen mussten, wie man aus einem Eisenbahnfenster richtig rausschaut. Wenn sie aus dem Eisenbahnfenster rausschauen und sie versuchen, die Dinge zu sehen, die ganz nah am Fenster sind, dann müssen sie ja immer mit den Augen schnell hin und her wechseln, weil das so schnell an ihnen vorbeizieht und dann wird ihnen schnell schwindelig. Und sozusagen die Erkenntnis, dass wenn man im Zug sitzt, dann sollte man, wenn man rausschaut, eher ein bisschen in die größere Ferne schauen, weil dort das, was zu sehen ist, konstanter bleibt und man das besser hinkriegt. Das ist sozusagen was, was die Eisenbahnfahrenden dieser Welt erst lernen mussten.
Lässt sich die Kunst des Sehens erlernen? Und wenn ja, wo? Vielleicht in Altötting. Ich habe die ersten 2 Jahrzehnte meines Lebens in dieser oberbayerischen Wallfahrtsstadt verbracht. Schön war's damals. Aber anders. Heute reibe ich mir manchmal verwundert die Augen. Wo früher eingesessene Altöttinger ihr Ladengeschäft betrieben, sehe ich jetzt eine Shisha-Bar, einen Asia-Imbiss oder einen Wasserpfeifenshop. Das Herz Bayerns, wie sich die Stadt selbst gern nennt, hat sich verändert. Aber in seinem Innersten, auf dem altehrwürdigen Kapellplatz, da ist es unverändert geblieben. Die 1200 Jahre alte Gnadenkapelle, die spätgotische Stiftspfarrkirche mit ihren 2 spitzen Türmen und natürlich die Glocken. Willst du sehen, so höre, hat der heilige Bernhard von Clairvaux gesagt. Hören ist ein Schritt zum Sehen. Ja, dann hören wir heute mal. Das Zitat vom heiligen Bernhard von Clairvaux habe ich übrigens bei der Autorin Elke Heidenreich gefunden, in einem Geleitwort, das sie für das neueste Buch des Bestsellerautors Manfred Lütz geschrieben hat. Der Sinn des Lebens. Ein einprägsamer Titel, der nicht nach übertriebener Bescheidenheit klingt. Manfred Lütz, ein studierter Psychiater, ist alles andere als größenwahnsinnig. Ganz im Gegenteil, schreibt Elke Heidenreich.
Manfred Lütz ist ein Sehender. Er sieht die Geschichte der Menschheit und ihrer ewigen Sinnsuche in den Kunstwerken dieser Stadt Rom, in den Statuen, in den Gemälden, in den Fresken, in den Bauwerken und in den Kirchen.
Die Fahrtkosten nach Rom kann ich mir getrost sparen, denn Manfred Lütz liest an jenem Montag in Altötting, ausgerechnet in der evangelischen Kirche. Aber warum auch nicht? Der Sinn des Lebens geht ja schließlich alle an.
Ich glaube, dass man den Sinn des Lebens tatsächlich sehen kann. Die mittelalterlichen Menschen konnten den Sinn des Lebens so gut wie nur sehen. Die konnten meistens gar nicht lesen und schreiben und haben in den Kirchen des Mittelalters tatsächlich die Bibel gelesen, ja, die Biblia Pauperum, wie man sagte. Und ich glaube, dass heute bei der Instagram-Generation Bilder wieder wichtig werden für junge Menschen. Ich habe in diesem Buch versucht, eben schöne Bilder zu haben, dass man wirklich dieses Kunsterlebnis von den Bildern her auch haben kann und gar nicht nach Rom fahren muss dafür. Und ich habe Texte, die aber einen dienenden Charakter haben, die versuchen, das, was man da sehen kann, noch verständlicher zu machen. Aber das Eigentliche, finde ich, kann man in der Tat sehen.
Der Sinn des Lebens von Manfred Lütz ist also im besten Sinn ein Bilderbuch. Es zeigt die großen Kunstwerke und Bauten der ewigen Stadt. Vom Pantheon bis zum Petersdom, von der Laokoon-Gruppe über die Pietà bis zum Deckenfresko der Sixtinischen Kapelle. Es sind die jeweils ganz unterschiedlichen Antworten großer Künstler auf die großen Fragen des Daseins. Liebe, Tod, Glaube, Macht, Trauer, Hoffnung. Diese zu Stein und Farbe gewordenen Antworten darauf können heute noch jeden Menschen berühren, sagt Manfred Lütz, wenn er oder sie Augen hat, zu sehen.
Elke Heidenreich hat in ihrem tollen Buch Ihr glücklichen Augen beschrieben, wie sie als 16-jähriges Mädchen plötzlich vor der Pietà von Michelangelo stand und in Tränen ausgebrochen ist, weil sie so ergriffen war von dieser Emotion, die darüber kam, dass ein Wärter kam und sagte, ob er irgendwie behilflich sein solle. Und dann sah er, dass sie die Pietà anschaut und sagt, aha, ich verstehe, Michelangelo. Das heißt, ich glaube, große Kunst, und ich betone große Kunst, die kann Menschen in der Seele berühren. Und zwar nicht nur Bildungsbürger oder Kunstexperten, sondern jeden Menschen.
Manfred Lütz hat in den frühen 1980er Jahren 2 Jahre lang in Rom gelebt. Er kennt die Stadt wirklich gut. Aber er hat keinen Reiseführer geschrieben und auch kein Geschichtsbuch. Es geht Lütz um die Kunst des Sehens. Also darum, sich führen und verführen zu lassen von genialen Kunstwerken. Was unter Umständen weitreichende Folgen hat.
Ich glaube, dass Kunst, bildende Kunst, etwas erreichen kann, was Rilke zum Beispiel in einem Gedicht über den Torso des Apoll am Schluss schreibt, du musst dein Leben ändern. Ich glaube, dass wenn man ergriffen ist von Kunst, die entscheiden kann, sein Leben zu ändern. Solche Kunstwerke gibt es in Rom.
Zum Beispiel die Berufung des Matthäus. Das Ölgemälde von Caravaggio ist um 1600 entstanden und hängt in der Kirche San Luigi dei Francesi in der Nähe der Piazza Navona. Caravaggio zeigt den Zöllner Matthäus als gierigen, geldgeilen Menschen, der andere ausbeutet. Inmitten seiner reichen Freunde zählt dieser Matthäus mit der rechten Hand die Geldmünzen auf dem Tisch.
Und in dem Moment kommt Jesus in den Raum von rechts. Jesus sagt nichts, der Mund ist geschlossen. Er zeigt nur mit seinem Finger auf Matthäus. Matthäus sieht ihn und mit der linken Hand zeigt er auf sich fragend, meinst du mich? Und wenn man die Augen sich genau anguckt, dann sieht man, er hat begriffen, ich muss mein Leben ändern, Rilke. Ich muss mein Leben ändern. Und viele Menschen, ich habe viel mit jungen Menschen auch zu tun, die sich fragen, wozu bin ich berufen? Was ist eigentlich mein Weg? Was soll ich machen? Die Fragen habe ich auch in meinem Leben immer wieder gehabt. Und da ist die Berufung des Matthäus, dass man sich wirklich berühren lässt, im Kern etwas unglaublich Ergreifendes.
Altötting ist nicht Rom. Und einen Caravaggio gibt es hier auch nicht. Dafür aber ein Kunstwerk, das die Menschen immer wieder aufs Neue ergreift und erschüttert. In der Stiftspfarrkirche gleich rechts über dem Eingang, da steht in 7 Metern Höhe auf einer Schrankuhr ein Geselle, der mich als Bub sehr beeindruckt hat. Der Dodes Edding, der Tod von Altötting. Eine 50 Zentimeter große, versilberte Skelettfigur aus Holz, die eine Sense in der Hand hält. und mäht, unablässig seit Mitte des 17. Jahrhunderts. Mit jeder Sekunde, jedem Sensenschlag heißt es, stirbt ein Mensch. Sinnfälliger lässt sich die Endlichkeit des menschlichen Daseins wohl kaum darstellen.
Wenn Sie sich jetzt kurz nach links drehen, ein bisschen zu mir kommen, da sehen Sie den
Ah, ja.
Mit jedem Sensenschlag geht ein Mensch.
Manfred Lütz und ich stehen wortlos davor und schauen hinauf zum Tod von Edding. Augenblicke des Schweigens. Manfred Lütz, der heitere Katholik aus dem Rheinland, ist sichtlich ergriffen vom barocken Memento Mori und sagt dann:
Nichts können wir wiederholen. Das gilt auch für den Moment jetzt. Das heißt, die Unwiederholbarkeit jedes Moments, das macht das Leben intensiver. Das macht das Leben nicht depressiv. Also die vielleicht lebenslustigste Zeit der europäischen Geschichte war die Barockzeit. Aber die Barockzeit lebte davon, von diesem Memento Mori. Denke, dass du stirbst, ja?
Wenn Sie wüssten, übermorgen ist es soweit, was würden Sie morgen machen?
Ich glaube, ich würde noch mal Menschen, die ich liebe, anrufen, mit denen reden. Ich würde beten. Und ich würde versuchen, intensiv zu leben. Also die Augen aufzumachen und Momente wahrzunehmen.
Augen auf und alle Momente wahrnehmen. Die Botschaft des Manfred Lütz gilt wohl nicht nur vor den Meisterwerken in Rom, sondern für alle Lebenslagen. Zurück in Monets Garten, wo die Besucher durchs grelle Licht- und Farbgewitter taumeln. Der große Showroom am Ende ist das Highlight der Ausstellung. Oben, unten, links und rechts, überall changieren die Farben. Von lila über grün ins Weizenfeld gelb, von himmelblau mit weißen Wölkchen ins tiefe Dunkelblau des mediterranen Meeres. Wie gebannt sitzen die Besucher in Liegestühlen oder auf Quadern, sind betört von den Klängen eines Maurice Ravel, Eric Satie oder Claude Debussy. Während sonore Stimmen Episoden aus dem Leben des Impressionisten Monet erzählen. Ich blicke in begeisterte Gesichter und in große Augen. Überall. Oder fast überall.
Ich persönlich bevorzuge lieber das Original und die Aura des Originals. Aber ich hoffe und wünsche mir, dass viele jüngere Leute oder Leute, die bisher mit dieser Art von Kunst wenig zu tun hatten, damit an diese Kunst herangeführt werden. Aber das ist auch schwierig in dieser Zeit. Das verlangt Konzentration und Ruhe und das ist die Frage, ob die Leute das heute noch haben.
Was ändert sich, wenn Sie den Blick auf die Kunst gerichtet haben und später in den Alltag zurückkehren?
Also manchmal nehme ich Bilder einfach mit.
Ich hoffe im übertragenen Sinne.
Genau. Ausschließlich. Ich bin nicht vorbestraft. Hier nimmt man sicherlich auch die Inszenierung der Ausstellung mit. Manchmal ist es ein einzelnes Bild, was einem in Erinnerung bleibt. Manchmal ist es eine Atmosphäre, die ein Bild gibt. Manchmal ein Motiv. Ganz unterschiedlich.
Interaktion heißt das Zauberwort in Monets Garten. Menschen, die sich an einer bestimmten Stelle im Raum umarmen, können auf einer Leinwand sehen, wie ihre Konturen in einer Melange aus Farben verschmelzen. Und wer mag, wird selbst zum Maler, zaubert eigene Seerosen virtuell in Monets berühmten Gartenteich hinein.
Und sind Sie zufrieden mit Ihrem Kunstwerk, das Sie gemalt haben?
Das war zu kurz, glaube ich. Also ich habe mich jetzt in dieser Vorführung da wieder entdeckt, weil ich fotografiere sehr gern und da arbeite ich auch mit dem Licht. Und deswegen ist es für mich spannend, dass das Licht die Objekte verändert und man sehen kann, besser sehen kann, indem man besser guckt oder mehr guckt.
Als Fotografin sind Sie natürlich immer am Sehen lernen.
Genau. Man übt, man schaut. In meiner Entwicklung denke ich mir, das ist jetzt erst im Alter neu dazugekommen. Also von daher kann man Sehen lernen, würde ich sagen, ja.
Wird man ein besserer Mensch durch ästhetische Betrachtung?
Ein besserer glaube ich jetzt nicht unbedingt, aber ich versuche eine Sehende zu sein. Dadurch vielleicht wird man geformt oder verbessert, vielleicht schon.
Aber vielleicht muss uns die Kunst ja gar nicht besser machen, muss keine moralischen Inhalte vermitteln. Vielleicht muss Kunst einfach nur Kunst sein. Wohlgefallen ohne alles Interesse, hat Immanuel Kant die ästhetische Erfahrung des Schönen 1790 in seiner Kritik der Urteilskraft genannt. Zweckmäßigkeit ohne Zweck. Kunst als Spiel, völlig nutzlos, nicht vernutzbar. Vermutlich ist das ein naiver Gedanke. Im real existierenden Kapitalismus ist immer alles der ökonomischen Verwertung unterworfen. Nicht nur der Kunstmarkt ist heute ein Milliardengeschäft. Auch das Spiel, die virtuelle Welt der Computergames mit ihren immer noch endgeileren Grafiken, die viel wirklicher erscheinen als alle Wirklichkeit hienieden auf Erden. Die Entwicklungen in Wissenschaft und Technik überschlagen sich. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen werden immer schneller gemacht. Selbst ausgewiesene Spezialisten in ihren jeweiligen Fachgebieten kennen das meiste nur noch aus zweiter oder dritter Hand, also vom Hörensagen. Tachogene Weltfremdheit hat das der Philosoph Odo Marquardt genannt. Marquardts Gedanken sind 4 Jahrzehnte alt, aber erstaunlich aktuell. Je schneller sich die Neuerungsgeschwindigkeit erhöht, desto schneller veraltet unser bisheriges Wissen. Und umso mehr müssen wir dran glauben, weil uns einfach der Durchblick fehlt. Wir sind abhängig von Erfahrungen, die wir nicht selbst gemacht haben. In früheren Zeiten, schreibt Odo Marquardt, war das die Lage des Kindes.
Heute, in der modernen Welt, ist gerade sie zur Normallage des Erwachsenen geworden, der in einer neuen Weise zum Kind wird. Man wird nicht mehr erwachsen.
Und so stehen wir heute mit großen Kinderaugen vor einer Fotografie und fragen uns, ist das wirklich echt oder ein Fake? Ist es tatsächlich der Papst, der da auf dem Foto im Club tanzt? Ist das wirklich der US-Präsident, der da hinter Gefängnisgittern sitzt? Wir können unseren Augen nicht mehr trauen, dank der sogenannten KI, der künstlichen Intelligenz. Ende November 2022 hat der Chatbot ChatGPT die generative künstliche Intelligenz für eine breite Bevölkerung verfügbar gemacht. Seither sind KI-generierte Texte, Bilder und Videos nahezu allgegenwärtig. Aber was bedeutet das? Wissenschaftler der Ruhr-Universität Bochum haben im selben Jahr 3000 Menschen aus Deutschland, China und den USA gebeten, Texte, Bilder und Sprachaufnahmen zuzuordnen. Sind sie menschengemacht oder von der KI erstellt? Das war die Frage. Und die Antwort war höchst beunruhigend. Denn über alle Länder hinweg waren die Befragten kaum in der Lage, künstlich erzeugte von echten Medien zu unterscheiden. Mit Bildern haben sich die Testpersonen noch schwerer getan als mit Texten. Die Trefferquote lag unterhalb des zufälligen Ratens. Übrigens auch jüngere und KI-erfahrenere Menschen schnitten nur unwesentlich besser ab als der Rest der Bevölkerung. Die große Ahnungslosigkeit. Leben wir also in einem postfaktischen Zeitalter, im Zeitalter nach der Wahrheit? Dieser Eindruck ist bei vielen entstanden, sagt die Fotohistorikerin Katrin Jaccavone von der Philipps-Universität in Marburg. Vor allem, wenn in der Öffentlichkeit Fotos zirkulieren, die nicht mehr klar zuzuordnen sind.
Was da natürlich drinsteckt, ist so diese Idee, dass die Fotografie bisher der Wahrheitsgarant war und die fotografischen Bilder eben diejenigen Bilder sind, denen man trauen kann. Und das ist natürlich so in dieser vereinfachten Form überhaupt nicht der Fall. Man kann da wirklich zurückgehen bis an die Anfänge der Fotografie, wo eigentlich immer zur Disposition stand, ob das jetzt diese Bilder sind, die tatsächlich nur objektiv dokumentieren oder ob es nicht doch auch einen künstlerischen Anteil gibt. Und mit künstlerischem Anteil ist natürlich dann immer das gemeint, was eben über das Dokumentarische hinausgeht.
Retuschiert und gefaked wurde immer. Schon in der Antike gab es die Damnatio Memoriae, die Auslöschung der Erinnerung, zum Beispiel an unliebsame Kaiser, die aus Inschriften, Bildern und Münzen entfernt wurden. Auch die Neuzeit kennt berühmte Beispiele. Der Sowjetdiktator Stalin zum Beispiel ließ seinen Widersacher Trotzki aus allen Revolutionsgemälden und Fotografien entfernen. Und als sich Italiens Diktator Mussolini 1942 in heroischer Pose hoch zu Ross ablichten ließ, da störte der Stallknecht, der das Halfter hielt. Er wurde wegretuschiert, aus den Augen, aus dem Sinn. Die Fotografie hat ihre Unschuld also nicht erst mit der KI verloren. Zuletzt war ihr Ruf ins Wanken geraten, als die digitale Fotografie eingeführt wurde. Die Debatte um das Ende der Wahrheit ist also nicht neu. Neu aber ist, dass unser Medienwissen völlig erschüttert wird, sagt Katrin Jaccavone. Wir alle kennen das fotografische Verfahren. Mit einer Kamera wird aufgezeichnet, was sich vor der Linse befindet. Mit Einführung der KI aber ändert sich das.
Bei den fotorealistischen Bildern, die jetzt teilweise auch gar keine Fotografien mehr sind, weil rein datenbasierte Bilder sind keine Fotografien mehr. Also die Einschreibung des Lichtes oder die Aufzeichnung des Lichtes, damit hat es eigentlich gar nichts mehr zu tun. Aber was damit erschüttert wird, ist eben auch dieses Medienwissen. Also das ist natürlich dann die große Verunsicherung, dass man eben diesen Bildern nicht mehr trauen kann.
Und das könnte problematisch werden, vor allem wenn es um Bilder mit gesellschaftlicher oder politischer Bedeutung geht. Die Kunst des Sehens wird künftig wohl auch darin bestehen, auf die Kontexte zu achten und das Lesen von Bildern neu zu erlernen.
Walter Benjamin, der Philosoph, hat in den 1930er Jahren vorausschauend ein Zitat aufgegriffen und hat gesagt, also in der Zukunft wird nicht der Schriftunkundige der Dumme sein, sondern eigentlich der, der keine Bilder lesen kann. Und ich glaube, das ist aktueller denn je. Und Bild lesen, Bild wissen, der Umgang mit Bildern, dass das eigentlich genauso aufs Curriculum gehört, an Universitäten sowieso, aber vielleicht auch in Grundschulen, dass wir Bilder eben auch auf bestimmte Weise lesen, entziffern, anschauen müssen. Das wird noch eine größere Rolle spielen.
Die Wissenschaftler warnen. Künstlich erzeugter Content kann vielfältig missbraucht werden, auch politisch, für antidemokratische Meinungsmache. Was also tun dagegen? Wird die Selbstkontrolle der Medien reichen? Oder brauchen wir staatliche Regulierung? Beides, meint die Fotohistorikerin. Es gebe bereits maschinelle Verfahren, mit denen sich KI-generierte Inhalte erkennen und markieren lassen. Letztlich aber werden wir uns alle in der Kunst des Sehens üben müssen. Trau, schau wem und welchen Weltbildern. Aber auch das hat ja schon immer gegolten, nicht nur in der Fotografie. Und wo kann ich jetzt in der Münchner Maxvorstadt das Schöne entdecken? Klar, im Museumsviertel. Und sonst? Am liebsten gehe ich in den alten nördlichen Friedhof. Beerdigungen finden hier schon seit mehr als 80 Jahren keine mehr statt. Die heißen Tränen der Trauer sind also längst getrocknet. Aber ein bisschen melancholisch kann man hier immer noch werden, in dieser zauberhaft grünen Oase. Der alte Nordfriedhof ist mehr als ein Park, nämlich ein kleines romantisches Paradies inmitten der Großstadt. Ich komme gern hierher, seit mehr als 2 Jahrzehnten, fast täglich. Um die Atmosphäre zu genießen, um zu walken oder zu flanieren, um auf einer der Parkbänke zu sitzen und zu lesen, um mit anderen einen kleinen Ratsch zu halten oder um einfach nur unverwandt ins Grüne zu schauen. Kaum irgendwo lässt sich die Kunst des Sehens schöner und ungestörter betreiben als hier. Normalerweise gibt es hier nämlich keine wild gewordenen Radlfahrer und auch keine uneinsichtigen Hundebesitzer, auch wenn Ausnahmen die Regel bestätigen. Glücklicherweise sind es nur wenige. Und solange es keine 5%-Hürde für Dummheit gibt, ist eben die Kunst des Wegsehens gefragt und die Kunst der Nachsicht, was zugegebenermaßen nicht immer ganz einfach ist. Und wo ist jetzt das Schöne? Vielleicht dürfen wir nicht zu viel erwarten. Ich glaube, das Schöne gibt's gar nicht. Es gibt nur die Schönen, nämlich die vielen kleinen schönen Dinge, Augenblicke und Begebenheiten des Alltags, die jeden Tag ein bisschen anders sind, obwohl es immer der gleiche Ort ist. Die Kunst des Sehens und die Kunst des Gehens sind Zwillingsschwestern. Ein Mensch, der herumläuft, das haben Würzburger Neurowissenschaftler herausgefunden, der verarbeitet visuelle Eindrücke ganz anders als einer, der sitzt. Denn sein peripheres Gesichtsfeld wird viel stärker ausgelesen. Wer geht, erweitert also seinen Horizont in jeder Hinsicht. Aber Gehen verändert nicht nur das Sehen, sondern auch unser Denken. Menschen in Bewegung lernen besser. Den Peripathetiker Aristoteles hätte das nicht überrascht. In seiner antiken griechischen Philosophenschule fand vor 2400 Jahren der Unterricht im Gehen statt. in einer Wandelhalle namens Peripatos. Im alten Nordfriedhof zwischen den historischen Grabmälern sind viele Peripatetiker unterwegs, die sich in der Kunst des Sehens üben. Mona zum Beispiel, die Medizin studiert und gern Hermann Hesse liest. Mona sitzt auf einer Bank und schaut zu, wie die Sonne zwischen den alten Bäumen untergeht. Oder Andrea, die am Wegesrand immer wieder neue Pflanzen entdeckt, zum Beispiel die weiße Taubnessel. Gut gegen Nervosität, sagt Andrea und lächelt. Man sieht halt oft nur, was man kennt und benennen kann. Manchmal aber benennen wir nichts mehr. Da schauen wir bloß noch, wie das junge Liebespaar auf der Parkbank. Für sie hat die Stunde der Sklera geschlagen, der weißen Augenhaut. Sie zeigt die Blickrichtung an, sie stellt den Kontakt zum Gegenüber her. Ja, sie ist wortlos die Sprache der Augen, aber vielsagend.
Im Sommer ist besonders schlimm, denn wenn die Nächte lau, dann sieht man gleich viel mehr vom Weib. Und ich steh da und schau.
Und dann schaut nicht nur der Monaco Franzi treuherzig drein, auch sein Gegenüber verliert sich in das Sklera vom Verehrer. Wo Amors Pfeil der Liebe den Augapfel durchbohrt, da wird die Außenwelt zur Makulatur. Liebe macht blind, sagt man. Australische Wissenschaftler haben diese alte Weisheit bestätigt. Verliebt sein stellt unser Gehirn komplett auf den Kopf.
Noch recht viel treuer schaut kein Schaf. Spotzel, du kannst sicher sein, ab morgen bin ich brav.
Ich kenne einige Menschen, die auf dem alten Nordfriedhof regelmäßig unterwegs sind, zumindest vom Sehen. Michael Roggendorf etwa. Seit Jahren begegne ich dem drahtigen Mann mit dem schlohweißen Haar frühmorgens beim Joggen. Wir grüßen uns. Dass er Virologe ist, wusste ich. Dass der Professor auch mit Kunst zu tun hat, habe ich erst jüngst erfahren. Roggendorf zeichnet und malt, vor allem aber ist ein leidenschaftlicher Sammler. Gerade hat er ein fein gestaltetes Buch herausgebracht. Johann Georg von Dillis, der unbekannte Radierer. Der Förstersohn Dillis, geboren 1759 im oberbayerischen Gmein bei Dorfen, hat es nicht nur bis zum Direktor der Alten Pinakothek in München gebracht, er war auch ein bedeutender Landschaftsmaler der Münchner Schule. Was ich nicht wusste, Dillis hat auch Radierungen gemacht.
Er hat sich darin geübt, diese Technik zu lernen, um eben Landschaften gut darzustellen. Die Landschaften kann man natürlich auch sehr reduziert darstellen, um das Wichtigste zu zeigen. Beim Aquarell oder beim Ölgemälde sind vielerlei Farben gegeben, aber bei der Radierung kommt es darauf an, das Charakteristikum herauszuholen und dann auch in wenigen Strichen zu demonstrieren, wie die Landschaft aussieht und welche Bedeutung die Landschaft hat.
55 Radierungen und eine Lithografie sind von Dillis bekannt. Neben Landschaften vor allem Porträts, Vignetten und Fingerübungen. Michael Roggendorf zeigt sie in seiner druckgrafischen Gesamtschau, bis auf wenige Ausnahmen, alle in Originalgröße.
Also eine Lieblingsradierung ist hier der berühmte Isarsteg. Das ist ein Bild, das hat er in München gemacht. Da zeigt er eben den Isar-Seitenarm hier, der durch den Park fließt und da eben eine Brücke drüber gemacht ist, wo er sozusagen die Leichtigkeit einer Brücke dargestellt hat, das ganze Ensemble charakterisiert hat, dass es also nicht überladen ist mit Strukturen, sondern klar durchschaubar ist.
Das Wesentliche herausarbeiten, reduziert und klar durchschaubar. Ich werde den Verdacht nicht los, dass die Begeisterung des Kunstsammlers Roggendorf auch etwas zu tun hat mit dem Blick des Naturwissenschaftlers. Das Detail zu sehen, ohne das Ganze aus dem Auge zu verlieren, das gefällt dem Virologen Roggendorf. Wenn er durch sein Elektronenmikroskop blickt, dann sieht er Schwarz-Weiß-Kontraste, die ihn manchmal an Kunstwerke erinnern.
Die Viren sind schöne Strukturen, es ist sehr reizvoll, die darzustellen. Und das ist auch von vielen Künstlern auch gemacht worden. Die haben auch für Lehrbücher extra schöne Darstellungen von Viren gemacht, weil die einfach von ihrer dreidimensionalen Form sehr interessant sind, die darzustellen. Und dann auch mit den verschiedenen geometrischen Figuren, die dahinter versteckt sind, das zu zeigen, ist interessant gewesen für die Virologen und auch für die Künstler, da sowas nachzuahmen.
Thank you. Was geht eigentlich in unserem Kopf vor, wenn wir vor einem Gemälde stehen, das uns gefällt? Eine Frage für die Neuroästhetik. Ihr Ziel ist es, die neurobiologischen Grundlagen ästhetischer Empfindungen zu erforschen. Etwa mit bildgebenden Verfahren, die die Hirnaktivität von Kunstbetrachtern untersuchen. Die Ergebnisse der Magnetresonanztomographen sind eindeutig. Ästhetisch ansprechende Kunstwerke lösen in unserem Gehirn außergewöhnliche Prozesse aus. Es werden nämlich Hirnareale aktiviert, die für unser geistiges Innenleben zuständig sind. Für Denken und Fühlen jenseits äußerer Sinneseindrücke. Etwa wenn wir Tagträumen nachhängen oder Zukunftspläne entwerfen. Schönes wirkt also ganz tief in unserem Innern. Was uns gefällt, hängt immer auch von unseren Sehgewohnheiten ab. Aber lassen sich die eigentlich ändern? Können wir das Sehen neu lernen? Klar, sagt der Würzburger Kommunikationspsychologe Fabian Hutmacher. Als Erwachsene haben wir zwar unsere eingefahrenen Muster, also bestimmte Erwartungen an die Welt, wie sie ist und wie sie aussieht. Und das ist auch ganz hilfreich, weil wenn wir jede Situation als völlige neue Erfahrung erleben müssten, dann wären wir schlicht überfordert. Aber
vielleicht ist es trotzdem interessant, diese Muster dann ab und zu hinterfragen oder sich eben Dinge aus einer neuen Perspektive anzuschauen. Das ist ja die Erfahrung, die man auch macht, wenn man in einem Gespräch mit einer Person ist, zum Beispiel, die einen anderen Standpunkt vertritt als den man selber schon kennt, dass man dann lernt, okay, die Welt auf eine andere Art und Weise zu sehen. Und sowas hat man ja vielleicht auch in visuellen, künstlerischen Darstellungen, dass man sieht, ach so, man kann dieses Objekt auch ganz anders darstellen, als ich das bisher immer gesehen habe.
Neu sehen lernen geht natürlich nicht auf Knopfdruck. Aber manchmal reicht schon ein kleiner Perspektivwechsel, um die Dinge der Welt anders wahrzunehmen. Ostersonntag auf dem alten nördlichen Friedhof. Ein wunderbar warmer Nachmittag mit Vogelgezwitscher und Sonnenschein. Genau das Richtige für Spaziergänger nach all den grauen Wochen. Ich schlendere die Friedhofswege entlang, als ich plötzlich ein großes Bild entdecke, angelehnt an einem Baum. Offenbar handelt es sich um eine Fotografie auf einer lackierten Platte, 2,25 Meter hoch, 1,50 Meter breit. Goldschimmernd und weiß auf dunklem Untergrund. Das Motiv kann ich nicht auf Anhieb erkennen. Ist das ein Insekt oder ein Vogel? Die Tafel neben dem Bild löst das Rätsel auch nicht auf. Ich sehe was, was du nicht siehst, heißt es da. Etwas ratlos stehe ich davor, als plötzlich der Künstler auf mich zukommt. Kurzes Haar, hohe Stirn, Vollbart, sympathisches Lächeln.
Ich bin der Daniel Tannhäuser mit Nachnamen, das ist mein Künstlername. Seit 4 Jahren mache ich jetzt ein interaktives Kunstprojekt auf den Straßen Münchens, wo ich zusammen mit Menschen mein Bild entdecke. Also hier gibt es kein richtig oder falsch, von mir keine Ansage, weil jeder was anderes drin sieht. Das ist ein komplett freies Projekt und dann frage ich die Leute immer so, und was siehst du und was fühlst du, also was löst das Bild in den Leuten aus? Und ich schreibe selber ein Buch darüber.
Daniel ist Ende 30 und war früher Fotograf, bis Corona kam und die ganze Eventbranche zum Stillstand brachte. Ein Schock, der sich für Daniel aber als Chance entpuppte. Es war der perfekte Zeitpunkt, um dieses Kunstprojekt anzugehen, sagt er. Seit mehr als 4 Jahren steht er nun an schönen Tagen mit einem seiner 3 großformatigen abstrakten Bilder im Park und spricht mit Menschen über das Bild und was sie darauf erkennen. Die Reaktionen, sagt Daniel, sind höchst unterschiedlich.
Es gibt Menschen, die weinen, es gibt Menschen, die lachen. Es ist so individuell, subjektiv, die Wahrnehmung, dass es alles dabei ist. Also vorhin war ein Herr da, der hat in dem Bild nur Krieg und Zerstörung gesehen, weil er sehr viel Nachrichten schaut und da halt ja, jeden Tag von Krieg geredet wird. Ich habe bei Corona angefangen und da war es spannend, 2020 und 2021 haben die Leute in dem Bild immer nur Corona gesehen, Grippe, Virus, Erkältung, Kälte. Dann kam 2022 die Ukraine und auf einmal haben die Leute in dem Bild nur noch Krieg, Zerstörung, Tod, Explosion gesehen. Also es ist spannend, wie die Wahrnehmung verändert wird von dem, was auf der Welt passiert oder man eben jeden Tag so in den Nachrichten hört.
Daniel selber sieht in dem Bild E.T., sagt er und lacht. Und dann zeigt er mir, wo genau er den Außerirdischen aus dem Film von Steven Spielberg erkennt. Ja, jetzt sehe ich ihn auch. Aber meine eigene Assoziation ist eine andere an diesem sonnigen Tag. Für mich sind es eher Bienenwaben, ein lebendiges, buntes Frühlingstreiben. Und in der Mitte ein Osterei, wahrscheinlich weil Ostersonntag ist. Es gibt aber auch Menschen, sagt Daniel, die ganz andere Wahrnehmungen haben. Einmal sei sogar die Polizei gekommen, gerufen von einer besorgten Nachbarin, die meinte, da sei ein Verrückter im Friedhof mit einem Bild aus der Hölle, auf dem seien Totenköpfe zu sehen. Die uniformierten Beamten standen dann ratlos vor dem Bild und konnten keine Totenköpfe entdecken. Tja, so sieht eben jeder das, was er irgendwie schon in sich trägt. Daniels Bilder sind eine Art Projektionsfläche.
Also das Witzige an dem ganzen Projekt ist, es ist eigentlich nur ein Foto von Wasser. Ich habe Wasser fotografiert, das ist der Olympiasee. Und die Leute fangen an, mit ihrer Fantasie und Vorstellungskraft da Sachen rein zu projizieren, die halt in ihrer Wahrnehmung so da ist, aber in meiner jetzt nicht. Aber das Schöne ist, wenn man eben kommuniziert und die Perspektiven austauscht, kann ich das dann auch sehen.
Die Kunst des Sehens besteht auch in der Kunst des Zuhörens. Oder um es mit den Worten des schweizerisch-amerikanischen Fotografen Robert Frank zu sagen, das Auge sollte lernen zuzuhören, bevor es schaut. Tja, und dann taucht plötzlich Erik auf. Ein ehemaliger Tänzer, der sich heute als Lebenskünstler bezeichnet. Erik und sein Freund sind schon seit 2-3 Jahren Fans von Daniels Bildern, die sie immer wieder neu für sich entdecken.
Jetzt zum Beispiel, weil es so hell ist, ich sehe tatsächlich ein Gesicht im ganzen Bild. Aber ich sehe auch Dinge, die viel tiefer sind, wie diese Opulenz, diese Dekadenz fast, das mit dem Gold jetzt im schimmernden Diamanten und Gold und diese München, also die Oberflächlichkeit der Gold und dies und das. Man kann so viel mehr sehen, als wenn es gemalt wäre. Aber was toll ist, wir haben völlig verschiedene Lebensablauf und er sieht nicht, was ich sehe, aber ist trotzdem begeistert.
Daniels Kunstprojekt im Grünen ist die Münchner Antwort auf die Speakers Corner im Londoner Hyde Park. Nämlich eine Viewers Corner, eine Betrachterecke. Große Reden werden hier nicht geschwungen, dafür wird viel geschaut. Jeder kann hier seine Perspektive erweitern, nach dem Motto, ich sehe was, was du nicht siehst. Aber schau mal, vielleicht siehst du es ja auch.
Ich versuche das mit dem Bild oder mit dem Projekt auch den Leuten wieder so ins Bewusstsein zu holen, dieses, hey, es gibt nicht nur deine Perspektive, sondern es gibt auch die andere Perspektive. Und ist gerade sehr spannend in unserer Welt, weil alles sehr polarisiert ist und alle sehr schwarz-weiß denken sind und eben nicht mehr diese Feinstufen sehen und diese, dass es einfach komplexer ist, das Leben und die Realität. Und schön, dass das Bild es halt auslöst und die Leute aber auch das lernen zu akzeptieren und zu respektieren, dass der andere auch eine andere Meinung hat, ein anderes Verständnis von.
Tja, und dann kommt ein kleiner Kunstfreund auf seinem Kinderradl. Auch er hat eine Meinung. Reden kann er zwar noch nicht, dafür aber kräftig klingeln. Auch okay. An jenem sonnigen Ostersonntag hatte ich noch eine weitere Begegnung im alten nördlichen Friedhof. Eine ganz besondere. Auf einer Parkbank saß ein Mann mittleren Alters in der Sonne. Er blickte ins Grüne und schien zu lächeln. Zwischen seinen Knien hielt er einen weißen Stock. Ich setzte mich zu ihm.
Also ich bin der Amon Herber. Ich wohne hier in München am Nordbad. Und ich bin blind seit ungefähr, sagen wir mal 18 Jahren, aber ich bin hochgradig sehbehindert geboren worden. Mit Anfang oder Mitte 30 wurde es dann schleichend immer schlechter. Und dann war ich nach 2-3 Jahren komplett blind. Ich habe keine Dunkelheit von Augen, sondern ich habe sehr viel Flimmern von Augen. Das ist wie so ein Fernsehbild, was nicht reinkommt, aber wo man die ganze Zeit halt dieses Schneetreiben sieht. Ja? So dieses Blitz, Schneetreiben, Chaos und so weiter. Das habe ich ständig von Augen, auch wenn ich die Augen zumache.
Also normalerweise fällt es mir leicht, auf Menschen zuzugehen. Auch bei Amon, der ein äußerst freundlicher und offener Mann ist. Dennoch habe ich bei unserem ersten Treffen ein wenig gezögert. Kann ich das machen? Kann ich einen erkennbar blinden Menschen nach der Kunst des Sehens fragen? Meine Neugier hat letztlich gesiegt, aber einige Wochen später habe ich Amon von meinen Bedenken erzählt und er musste lachen.
Hinterher, ich habe das meiner Freundin erzählt, und meinte sie, ja, die Kunst des Sehens, warum will er da einen Blinden interviewen? Wieso will er da jemanden interviewen, der nicht sieht? Aber für mich war es klar, aus den Gedanken von jemandem, der nicht sehen kann, kann man natürlich schon auch vielleicht einiges über die Kunst des Sehens sagen, ja, wie ich das zum Beispiel empfinde.
Du hast ja weiterhin noch Bilder auch, hast du mir erzählt.
Ja, ja, ich habe schon Bilder, wenn ich mir Sachen vorstelle, wenn ich mir Menschen vorstelle oder hier, das sind Bäume oder sowas, da habe ich Bilder. Die entsprechen jetzt natürlich nicht hier diesen realen Bildern, die hier da sind, die du siehst. Meine inneren Bilder sind sicherlich nicht identisch damit, klar. Also, wer weiß, vielleicht teilweise schon, keine Ahnung. Die Kunst des Sehens, damit begreife ich eher einen inneren Prozess, die Kunst, Zusammenhänge zu sehen, ne? Oder die Kunst, Wahrnehmungen deuten zu können. Sowas zum Beispiel.
Die Kunst des Sehens als Innenschau. Und vielleicht auch als Vorausschau. Da fällt mir der blinde Seher Teiresias aus der griechischen Mythologie ein. Dieser Teiresias soll einst die Göttin Athene nackt im Bade gesehen haben und dafür zur Strafe geblendet worden sein. Zum Ausgleich aber wurde der Blinde dann mit der Gabe der Prophetie beschenkt.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du weder die Göttin nackt gesehen hast und bestraft wurdest dafür, noch jetzt mit der Prophetie sozusagen belohnt wurdest. Aber
ich weiß nicht, vielleicht, aber keine Ahnung. Göttinnen nackt gesehen habe ich früher schon, als ich noch gesehen habe, aber das war nicht damals in dieser Zeit.
Aber man wird mit anderen Gaben sozusagen belohnt. Man hört vielleicht genauer, wenn man nichts mehr sieht.
Ja, das haben mich auch oft Leute gefragt. Also dadurch, dass du jetzt nichts siehst, irgendwie, da hörst du ja auch dann viel mehr, oder? Da habe ich gemeint, ja, aber die Erfahrung kann jeder machen.
Man muss sich nur mal mit geschlossenen Augen auf den Marienplatz stellen, wo ganz viele verschiedene Stimmen zu vernehmen sind. Das schärft das Gehör ungemein, sagt Amon. Was sehen bedeutet, weiß er aus eigener Erfahrung. Amon hatte früher bei Tageslicht etwa 8% Sehfähigkeit. Aber würde er denn einen seiner anderen Sinne gegen das Sehen eintauschen wollen?
Wenn ich nichts sehe, dann kann ich trotzdem tasten, ich kann hören, ich kann schmecken, ich kann riechen. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich sehe und höre aber nichts. Ich glaube, so rum ist es mir lieber, wie ich es habe. Ja. So rum ist es mir, glaube ich, lieber.
Vielleicht hatte Kafka ja doch recht. Wer sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie altern. Amon jedenfalls sieht man seine 47 Lebensjahre nicht an. Er ist durchtrainiert, macht Yoga, Krafttraining und Meditation, springt mit seiner Freundin in den Münchner Eisbach, auch wenn es draußen noch kalt ist. Und, das erzählt er fast wie nebenbei, Amon spielt Gitarre und schreibt Songs. Seine Freundin Aurelia hat neulich Videos dazu gemacht und in den sozialen Medien hochgeladen. You are so beautiful. Hey you. Love you. Heaven. Love you. You are so beautiful. You are so
Wenn du jetzt für, ich sage jetzt mal, eine Stunde oder für 3 Stunden wieder sehen dürftest, was würdest du dir wünschen, was würdest du anschauen, was würdest du unbedingt sehen wollen?
Also für wenige Stunden.
Ja.
Was ich unbedingt sehen würde, wie meine Freunde aussehen, meine Freundin, andere Freunde. Ich würde schon draußen rumlaufen, mir nochmal die Natur anschauen, im Luitpoldpark, im Englischen Garten oder hier, wie das genau aussieht und so weiter, um, wenn es dann wieder weggeht, diese Sehfähigkeit, um das wieder präsenter zu haben, als ich die Erinnerung habe von früher. Lesen oder so wahrscheinlich gar nicht, weil ich höre Hörbücher und da habe ich keinen Bedarf. Ne? Ja, viel rumlaufen, Leute treffen, in einem Café sitzen, Leute beobachten, die rumlaufen, die nebenan an den Tischen sitzen. Das, was ich früher eigentlich mit meinen 8% bei guter Helligkeit eigentlich auch gern gemacht habe.
Besondere Augenblicke sammeln, Eindrücke, Bilder, mitten im Alltag. Ja, ich glaube, das könnte sie sein, die Kunst des Sehens. Und was rät der Blinde einem Nichtblinden wie mir noch?
Naja, schau genau hin. Ja. Schau genau hin und erfreue dich an den Sachen, die du als schön erachtest. Und Ich finde, die Kunst des Sehens ist auch, schau dir an in der Welt, was uns erzählt wird von, keine Ahnung, Politik, Wissenschaft, Eliten oder wie auch immer, ob das stimmt. Schau vielleicht noch mal genauer hin oder sowas, ja? Oder schau, was dahinter liegt oder sowas. Das ist für mich auch Kunst des Sehens.
Ich habe in den vergangenen Wochen viele kluge Leute getroffen und interessante Dinge über das Sehen erfahren. Aber die Begegnungen mit Amon waren besonders. Der Mann hat wirklich Durchblick, obwohl er blind ist. Oder vielleicht gerade deshalb. Man sieht nur mit dem Herzen gut, sagt der kleine Prinz in der Erzählung von Antoine de Saint-Exupéry. Aber dieses Zitat ist vielleicht doch schon ein wenig zu abgegriffen. Ich nehme lieber ein anderes vom französischen Schriftsteller. Das Wesentliche bleibt für die Augen unsichtbar. In diesem Sinn also, schön, dass wir uns gesehen haben. Auf Wiederhören.
Die Kunst des Sehens. Ja, da schau her. Ein bayerisches Feuilleton von Thomas Grasberger. Es sprachen der Autor Elke Heidenreich und Thomas Koppelt. Ton und Technik Andreas Lucke. Regie Thomas Grasberger. Redaktion Lydia von Freiberg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024.
Und jetzt noch ein Tipp zum Weiterhören für Fans der klassischen und der Blasmusik. Wie versucht Sir Simon Rattle, der Chefdirigent des BR-Symphonieorchesters, seine neue Heimat Bayern kennenzulernen? Mit Musik natürlich. Symphonischer Horgast heißt das Projekt, bei dem zwei bayerische Institutionen zusammenkommen: Blasmusik und Symphonieorchester. Jetzt zu hören in Schönholz, der Orchester-Podcast des BR-Symphonieorchesters, jeden Dienstag in der ARD-Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt.